Wenn Menschen Musik hören, dann löst sie ja große Emotionen häufig aus. Man hat Erinnerungen an Geschehnisse, weil man vielleicht das erste Mal verliebt war oder wie man vielleicht bei einer Sportveranstaltung Menschen angefeuert hat oder so etwas. Und für mich ist Kunst das, was Musik im Bauch macht oder im Herzen macht, im Kopf. Es ist die Situation, in der Menschen ihre Gedanken ausdrücken, man möchte zuhören, man möchte antworten, man geht in den Dialog. Es ist der Raum der Freiheit, des Ausdrucks, die Wiege unserer Kultur, unseres Ursprungs. Das ist Kunst für mich.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Kunst macht etwas mit uns. Im Kopf, im Bauch und meistens auch im Portemonnaie. Und genau dort, an der Schnittstelle zwischen Emotion, Wert und Risiko, arbeitet Jana-Lena Bayerle. Sie ist Underwriter und betreut vor allem die Private Clients bei Hiscox.
Hiscox ist neben seinen Businessversicherungen einer der international renommiertesten Spezialversicherer für Kunst, Sammlungen und besondere Vermögenswerte. Das Unternehmen wurde 1901 in London als Familienfirma gegründet. Seitdem hat sich Hiscox mit seiner Expertise aber einen Namen gemacht, der weit über die klassische Hausrats- und Firmenpolice hinausgeht. Kunstwerke, Oldtimer, Schmuck, Designobjekte, aber auch außergewöhnliche Sammlungen oder ganze Schlösser.
Jana-Lena Bayerle arbeitet seit über 13 Jahren als Underwriterin bei Hiscox und entwickelt Versicherungslösungen für Privatkundinnen und Kunden, Museen und Galerien. Also immer dort, wo Werte, Leidenschaft und manchmal auch ein bisschen Sammelwut zusammentreffen. Und das Spannende, sie versichert längst nicht mehr nur Objekte, sondern zunehmend auch Erlebnisse. Vom Foto-Helikopterflug bis zu sehr persönlichen Kunstmomenten.
Wir, das sind Sascha Worrich und Andreas Maurer, haben mit Jana-Lena darüber gesprochen, warum die schönsten Risiken oft die kniffligsten sind und wie man eigentlich Unikate bewertet und was das Ganze mit Kreativität zu tun hat.
Natürlich hat sie uns auch erzählt, wie sie selbst zur Kunstversicherung gekommen ist und was sie an der Arbeit auch nach 13 Jahren noch immer schätzt.
Also es war natürlich schon als Kind mein Traum, in der Versicherungswirtschaft zu arbeiten. Nein, natürlich nicht. Das ist etwas, wozu man dann irgendwann kommt. Also ich habe BWL studiert und erst in einer Unternehmensberatung gearbeitet, die Versicherungsunternehmen beraten hat. Und dann fand ich das unheimlich spannend und habe festgestellt, dass es da total tolle Themen auch gibt, die man bearbeiten kann, und wollte dann tiefer reinschauen und habe ein Programm gemacht bei einem großen Versicherungsunternehmen, in dem man hospitieren darf in verschiedenen Bereichen und einem Vorstand zugeordnet ist, für den man tätig ist, und durfte da eben diesen hochspannenden Bereich der Privatkundenversicherung im High-End-Segment kennenlernen und das Thema Kunstversicherung. Und das hat mich total gecatcht. Und so bin ich dann von einem großen Konzern zu diesem englischen Spezialversicherer Hiscox gekommen, weil mich jemand gefragt hat, ob ich dafür arbeiten möchte, und hatte vorher schon gehört, dass Hiscox ein ganz tolles Unternehmen sein soll mit einem herrlichen Team. Und das hat sich auch so bewahrheitet. Und jetzt mache ich seit 13 Jahren Underwriting für Hiscox und prüfe Risiken von Privatkunden und auch Galerien und Museen und Oldtimer-Händlern und wem auch immer, und schaue mir das an und beurteile die Risiken und baue Versicherungslösungen für diese Menschen.
Du hast gesagt, diesen ultra spannenden Bereich, was genau macht es für dich so spannend oder hat es spannend gemacht, dass du sagst, das ist genau meins, da bleibe ich dabei?
Also ich glaube, es sind mehrere Aspekte, die ich da nennen würde. Es ist zum einen so, dass auch wenn man nicht unbedingt mit Versicherung das Wort Kreativität in Verbindung bringt, ist das aber absolut der Fall. Also das, was wir machen dürfen, ist häufig die Dinge zusammenzubringen, das Risiko zu verstehen und eine Lösung zu bauen, die dann abbildet, dass der Kunde all seine Versicherungsbedürfnisse abgedeckt bekommt und wir auch die Chance haben, damit Geld zu verdienen. Und diese Lösung zu bauen, ist ein total kreativer Prozess oft, wo man sich in ganz neue Konstellationen reindenken muss. Und Das empfinde ich als hochgradig spannend, weil es immer wieder was Neues ist. Dann ist es so, dass wir mit hochspannenden verschiedenen Bereichen in Berührung kommen und immer etwas Neues lernen, ob das das Thema Musikinstrumente ist oder Sneaker oder Mineralien, die jemand leidenschaftlich sammelt. Oder natürlich die klassischen Themen Oldtimer oder Schmuck. Also man hat immer mit spannenden, wunderschönen Dingen zu tun. Also wenn mich jemand anruft, ein Makler anruft und sagt, ich möchte gerne das und das besprechen, dann sage ich immer, nein, da sind Sie bei mir falsch. Wenn es um gewerbliche Risiken geht, ich mache nur die schönen Sachen. Und das würde ich auf jeden Fall so festhalten, dass es wirklich etwas ist, sich mit den schönen Dingen auseinanderzusetzen. Und dann kommt eigentlich der spannendste Faktor mit dazu, dass wir in der Regel mit den Menschen zusammentreffen, die von diesen schönen Dingen besonders viel angehäuft haben. Und wir dürfen in deren Zuhause sein, in deren Unternehmenssammlung sein und uns dann an dieser Herrlichkeit zum einen erfreuen und zum anderen aber eben auch ganz viel über die Menschen lernen und das Glitzern in den Augen sehen. Warum wurde das jetzt angeschafft? Wie ist die Geschichte dahinter? Wie ist die Bedeutung? Also das ist für mich eigentlich das wirklich Interessanteste an diesem Beruf. Jetzt gerade gestern durfte ich bei einer Schmucksammlerin zu Hause zu Gast sein, die mir ihre wunderschönen neuen Errungenschaften auch live gezeigt hat, die ich vorher sozusagen nur elektronisch kannte. Und von dem Menschen zu hören, dass sie diese Dinge zum Beispiel dann auch ab und zu nur für sich herausholt, um sich daran zu erfreuen, das spürt man richtig. Und das ist etwas wahnsinnig Schönes, mit Menschen über deren Leidenschaften zu sprechen und diese Verzauberung mitzunehmen, die diese Menschen für diese Dinge empfinden. Und daran teilhaben zu dürfen, ist herrlich.
Du hast schon erzählt, in den letzten Jahren, oder du bist jetzt seit 13 Jahren bei Hiscox, du hast schon ganz, ganz viele unterschiedlichste Objekte versichert beziehungsweise mit Sammlerinnen und Sammlern zu tun gehabt, die sich mit ganz unterschiedlichsten Objekten umgeben. Jetzt ist es so, bei einem Kunstwerk kann man den Wert ja relativ einfach sozusagen ermitteln, beziehungsweise gibt es gewisse Standards, an denen man sich orientieren kann oder gewisse Kennzahlen. Wie ist es aber mit so Unikaten, wie du schon erwähnt hast, beispielsweise bestimmten Mineralien mit einzelnen Objekten, wie jetzt sagen wir einem Kostüm von Darth Vader oder was auch immer. Gibt es dafür auch bestimmte Modelle oder ist das alles noch Pionierarbeit?
Also ich würde sagen, es erhält oder hat eine große Anerkennung jetzt in den letzten Jahren gegeben von besonderen Sammlungsgebieten. Was man sieht, ist, wenn man mit Menschen zusammenkommt, die Außergewöhnliches sammeln, ob das jetzt eine Barbie-Sammlung ist oder eine Spielkartensammlung oder was auch immer. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein oder Sneaker. Da gibt es dann in der Regel schon eine Community, die sich wirklich intensiv damit beschäftigt. Und wenn man dann mit diesen Sammlern zusammensitzt oder sich Informationen dazu übermitteln lässt, stellt man fest, dass die Dinge unfassbar geordnet sind. Also wir bekommen ganz umfangreiche Excel-Tabellen mit detaillierten Informationen, wann es gekauft wurde oder wie es erworben wurde, Maße, Zustand, ob beispielsweise die Verpackung dabei ist oder noch weitere Ersatzteile vorhanden sind und so weiter. Also die Sammler dieser Spezialgebiete, dieser Collectibles, die sind sehr informiert und erfassen das sehr, sehr genau. Also da können wir in der Regel auf umfangreichen Daten aufsetzen. Und die Kunden haben dann auch in der Regel eine sehr gute Vorstellung davon, was sie sich wünschen. Also das kann zum Beispiel so sein, dass wir sagen und uns gemeinsam dann an einen Vorschlag heranrobben, der so aussieht, dass wir sagen, durchschnittlich für einen dieser Sammlungsgegenstände legen wir den Wert so und so zugrunde. Und dann gibt es aber noch die 3, 4 ganz herausragenden Stücke und die setzen wir höher an. Und was wir dann tun, das sind natürlich solche Spezialgebiete, ja, dieses Wissen haben wir jetzt nicht vorrätig, aber wir sind in der Lage, das dann eben herauszufinden, zu plausibilisieren und haben dann eine gute Grundlage, mit der Kunde zufrieden ist und wir zufrieden sind, weil wir wissen im Schadenfall, was wir zu tun haben. Also es ist ein gemeinsames Annähern und Plausibilisieren mit möglicherweise vorhandenen Informationen vom Markt.
Das klingt jetzt sehr, sehr technisch und sehr, sehr seriös, aber gab es vielleicht schon mal den Fall, dass ihr oder du zu einem Kundin, zu einer Kundin kommst, eine ganz teure Sammlung, du sagst, du umgibst, also du siehst immer schöne Dinge, schön ist ja immer relativ, und man kommt in die Sammlung und denkt sich, na bumm, das würde ich mal nie zu Hause hinhängen.
Ja, natürlich gibt es das, dass das jetzt nicht den eigenen Geschmack trifft. Ja, das gibt es natürlich. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Aber es gibt auch Dinge, wo ich denke, wow, das ist wirklich jetzt bereichernd, das anschauen zu dürfen. Das sind natürlich die ganz, ganz besonders schönen Momente, wenn vielleicht nach ein paar Stunden des gemeinsamen Anschauens und Durchschauens durch die Wertgegenstände dieses Vertrauensmoment entsteht und der Sammler sagt, und jetzt zeige ich mal, was ich wirklich mache. Und dann geht irgendwo eine Tür, eine Schachtel, eine Schublade auf und etwas wird gezeigt, was etwas ganz, ganz Besonderes ist. Das macht natürlich ganz viel Freude, wenn das passiert.
Oder vielleicht auch umgekehrt, dass sozusagen du gehst mit dem Blick der Expertin, die schon extrem viel gesehen hat, durch so ein Haus, eben durch die Gebäude der Sammlerinnen und Sammler und entdeckst auf einmal was, wo du sagst, das ist doch was Besonderes und die wissen es vielleicht selbst gar nicht.
Ja, also ich glaube, dass die Kunden oft schon sehr gut Bescheid wissen über die Dinge, die sie haben und sich mit ihren eigenen Wertsachen ganz besonders auskennen. Das, was wir typischerweise fast immer erleben, ist, dass die Gesamtsumme unterschätzt wird. Also das, was wir sehr häufig in den Fokus rücken, ist, die Menschen vor dem gedanklichen Auge einmal die Masse der Dinge, die wir jetzt gesehen haben, aufzuzeigen, um festzustellen, eigentlich wird die Summe, so wie sie aktuell ist, zum Beispiel nicht reichen. Oder das ist so eine der typischen Aufgaben, wenn ich jetzt meine Versicherungsmakler, wir arbeiten ja mit Versicherungsmaklern zusammen, wenn ich mit denen gemeinsam unsere Kunden besuche, das tue ich immer dann, wenn die Risiken hohe Versicherungssummen ausweisen und wenn es besonders viel Sinn macht, sich das Risiko genauer anzuschauen, weil individuelle Bedürfnisse vorhanden sind, wie wir den Versicherungsschutz zurechtschneiden, dann ist es immer für uns als Unternehmen besonders relevant, uns auch ein eigenes Bild machen zu dürfen. Und der Makler gibt uns ja vorher Summen auf Basis dessen wir quotieren. Und dann erfolgt häufig ein Besuch eben vor Ort, wo wir dann das, was wir vorher auf Papier gesehen haben, mit der Wirklichkeit abgleichen und feststellen, dass da eine Diskrepanz ist, die wir schließen müssen.
Du hast schon so Begriffe wie Gesamtsumme und High-End-Kundinnen und Kunden erwähnt. Für alle, die sich jetzt im Versicherungsjargon vielleicht nicht so auskennen. Ab wann ist man eigentlich ein High-End-Kunde? Ist das die Größe der Sammlung? Ist es die Gesamtsumme? Ist es die Persönlichkeit des Sammlers, der Sammlerin vielleicht?
Also wir kommen ja nicht nur aus der Kunstperspektive, sondern bei uns ist, würde ich sagen, der starke Fokus auf dem vermögenden Kunden, der verschiedenste Dinge haben kann. Also das können Oldtimer sein oder eine Supersportwagensammlung, es kann eine Schmucksammlung sein, es kann eine Kunstsammlung sein. Es können aber auch ganz andere Dinge sein, die ihn für uns zum Kunden machen. Und Kunst ist ganz häufig ein Bestandteil davon. Und diese Gesamtsumme quasi, die ist das für uns, wo wir sagen, da sind wir dabei. Das kann mal sein, dass jemand mehrere Millionen Kunstwerke zu Hause hat, aber es kann auch mal sein, dass das nur vielleicht 100.000 von der Versicherungssumme ausmacht, aber die Sammlung der Schuhe und des Schmuckes eben so exponiert sind, dass es ihn für uns zum Kunden macht. Wir fangen total klein an. Wir fangen schon bei 300.000 Euro Hausratssumme an. Das wird man in relativ vielen Haushalten finden. Und bei uns ist dann auch schon immer inkludiert bis zu 150.000 für Kunstgegenstände. Also dieses Thema Kunst spielt bei uns in der Versicherungssumme immer eine sehr, sehr große Rolle und ist ja auch unser Ursprung. Also wir tragen ja einen Familiennamen, Hiscox, und Robert Hiscox wollte im Ursprung seine Familie und sich selbst und seine Freunde gut versichern. Und so ist die Kunstversicherung unser erstes Produkt gewesen. Also es ist wirklich Teil unserer DNA und da kommen wir eigentlich her.
Wenn wir über Kunstversicherung sprechen, denken wir meistens an physische Kunstwerke, wie du gesagt hast. Oldtimer, Gemälde, Antiquitäten, Möbel und so weiter. Man versichert vielleicht auch das Kostüm von Darth Vader. Der nächste hat einen Kit aus Knight Rider in der Garage stehen, den man zusammengebaut hat und so weiter. Aber mittlerweile geht es auch dahin, dass zum Beispiel ein Erlebnis versichert wird. Wie kann man sich diesen Paradigmenwechsel überhaupt vorstellen bei Hiscox?
Ja, also das ist natürlich nicht das absolut Alltägliche, aber wir versuchen eben wirklich gemeinsam mit unseren Kunden den passenden Versicherungsschutz darzustellen. Und wenn ich dafür so ein Beispiel nennen müsste, dann fällt mir ein Herr ein, der unfassbar vermögend ist, aber dennoch sein Erlebnis absichern wollte. Das war, dass er so Fotografien macht und dafür die Überflugsrechte für bestimmte Orte kauft, sich dann in einen Helikopter setzt und das fotografiert und dieses Foto dann eigentlich ausdrucken lässt, also gar nicht so spektakulär. Aber genau dieses Erlebnis, das möchte er versichern, sodass wir hier nicht bei vielleicht Rahmen und Ausdruck und wie auch immer, also bei einem geringen Versicherungswert landen, sondern eben das ganze Thema der Reise, der Überflugsrechte und dieses gesamte Erlebnis für ihn versichert haben. Also sowas können wir auch bauen. Und du hast gefragt, woher da vielleicht so eine Veränderung kommt. Also was man vielleicht beobachten kann im Markt ist, dass der persönliche Bezug des Sammlers zu der Kunst einfach stark zunehmend ist. Also sich selbst auch in dieser Kunst wiederzufinden, auch den Künstler zu treffen, das hat sich geändert. Sicherlich auch durch die Kunstschaffenden, die durch soziale Medien wie Instagram andere Möglichkeiten haben, sich zu zeigen und über sich zu erzählen. Und auch das Thema Storytelling spielt sicherlich eine Rolle. Aber ich glaube, dass einige Leute auch Kunst anders erleben, anders anschauen und mehr Teil davon sein wollen und vielleicht weniger so wie früher, wo Kunst zum guten Ton gehört hat, wo die Familie gemeinsam Kunst angekauft hat und das war auch teilweise dann museale Kunst, dass es davon eher weggeht und auch viele Menschen auch wirklich schon ganz viel haben, aber dieses Erleben, dieses gemeinsame Zeit miteinander verbringen, einen neuen Stellenwert erfährt. Ich bin jetzt keine Psychologin, aber das ist das, was ich so beobachten kann und auch mit den Galeristen, mit denen ich im Austausch bin oder die Einladungen, die ich bekomme, dass es stärker um dieses Begegnungsmoment geht und um den Austausch und auch die Kunst gekauft wird, mit der derjenige selbst viel anfangen kann, in der er sich selbst wiederfindet. Also nicht mehr nur das kunsthistorische Relevante sozusagen gekauft wird, was für die Kultur, für die Gesellschaft von hoher Bedeutung ist, sondern auch mit dem Individuum einen Bezug hat. Und da passt, glaube ich, das Erleben mit Kunst gut dazu und auch mal ein Erlebnis zu versichern.
Muss dann vielleicht die Versicherung auch in Zukunft nicht nur Kunsthistoriker, Wirtschaftler, Juristen, sondern vielleicht auch Erlebnisdesigner ins Boot holen oder Personen, die wirklich aus dieser Lebenswelt dann auch stammen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu weit gedacht oder Zukunftsmusik. Ich weiß es nicht. Aber die Welt verändert sich einfach und die Bedürfnisse verändern sich, an die wir uns stetig anpassen müssen. Und wer erfolgreich im Markt sein möchte, tut wahrscheinlich gut daran, diese Dinge aufzugreifen und zu übersetzen und Möglichkeiten zu schaffen. Und sicherlich sehr vermögende Menschen können sich ganz viel kaufen, aber eben auch keine Zeit. Und Erlebnisse spielen eine andere Rolle. Aber das hat auch nicht nur mit viel Geld zu tun. Ich glaube, insgesamt ist das ja auch das Herrliche an Kunst, dass man diese Begegnung mit Kunst auch mit kostenlosen Museumsbesuchen sozusagen erleben kann. Und das ist ja auch das Wunderbare an der Kunst, dass sie doch auch an vielen Stellen so unfassbar zugänglich ist.
Wo würde Hiscox vielleicht bei der Versicherung eines Erlebnisses die Grenze ziehen? Kann man das sagen? Wo sagt man, bis dahin gehen wir mit bei der Erlebnisqualität, das können wir noch irgendwie versichern, da können wir ein Paket schnüren und das geht halt irgendwie gar nicht mehr?
Wir haben natürlich rechtliche Rahmen, innerhalb derer wir uns bewegen. Die würde ich da jetzt einfach nennen. Also es muss plausibel sein, ja. So wie wir auch nicht einen Fantasiepreis für irgendetwas nehmen können, den der Markt niemals hergeben würde. Wenn es plausibel ist, dann könnte man es wahrscheinlich tun. Und warum nicht out of the box denken? Das tun wir auch bei anderen Dingen. Wenn wir versuchen, etwas versicherbar zu machen, das ist ja der typische Job auch eines Underwriters, zu schauen, wie können wir dieses Risiko so gestalten, dass wir eine Deckung gewähren können, die dem Bedürfnis des Kunden entspricht, aber auch uns als Gesellschaft das noch ermöglicht, das zu zeichnen, diese Schnittmenge zu finden. Das ist ja unser Job und da dürfen wir auch kreativ sein. Also bei der Hilfe, derer wir uns bedienen, beispielsweise habe ich mal einen Gewässeringenieur beauftragt. Den habe ich gefunden, weil es für mich darum ging, wie wird denn das überflutet? Und wir wollten das unbedingt machen. Und dann haben wir so einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes, was man auch nicht für jedes Risiko irgendwie machen kann. Aber mal zu überlegen, wie kriegen wir es denn hin? Wie könnte denn die Lösung sein? Wie schaffen wir das denn? Das ist auch Teil dessen. Oder jetzt gerade bin ich mit einem sehr schönen Risiko befasst. Da geht es um die Versicherung eines wunderschönen Schlosses, das irgendwann ein Museum werden soll. Und da gibt es dann verschiedene Abschnitte, die saniert werden und bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, die noch nicht da sind und die aber sukzessive nachgerüstet werden. Und in diesem Schloss wird jetzt im Moment Tetris gespielt, weil von der einen Ecke in die andere Ecke diese Kunstschätze verbracht werden und diese Sammlungsgegenstände und sich das so Stück für Stück zu erschließen. Wie ist der Wert? Was soll eigentlich versichert sein? Sind die alten Bewertungen noch zeitgemäß? Wie viel andere Dinge spielen jetzt hier eigentlich rein? Das ganze Interesse an diesem Schloss, an dieser Geschichte, auch mit ganz neuen Entwicklungen. Was spielt damit rein? Wie sind diese Werte eigentlich anzusehen? Und ist vielleicht auch ein Gegenstand, der eine große Maßgeblichkeit für das Schloss hat, anders zu bewerten als etwas, was jetzt vielleicht eher ein Alltagsgegenstand ist? Also sich da durchzukämpfen, die bewerten das jetzt richtig. Und dann, wie sind die Sicherungen? Gibt es vielleicht eine mobile Brandschutzmeldeanlage, die wir da schon reinsetzen können? Was kann man mit Sicherheitsdiensten gewährleisten? Also das so abzuarbeiten, dass man es versicherbar bekommt. Also das ist unsere Aufgabe, das herzustellen.
Jetzt für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht gleich ein Schloss zu Hause haben und das Problem haben, Antiquitäten und Kunstwerke von einem Herrensalon in den nächsten Westtrakt zu bringen. Hiscox versichert aber auch ganz reale Fälle. Ihr habt so ein schönes Beispiel auf der Homepage, jetzt wo die Wintersaison beginnt. Vielleicht wenn der geliebte Ring vom Skilift einfach in den Schnee fällt, oder?
Ja, das ist ein schöner Schadenfall, weil man so Emotionen damit verbindet. Das war ein wertvoller Verlobungsring, der im Skilift beim Abstreifen des Handschuhs in den Schnee gefallen ist. Und da haben wir wirklich alles aufgefahren. Das ist jetzt wieder dieses Kreative, was ich meinte, um diesen Ring wiederzufinden. Also Gedanken zu spielen von, wie können wir es machen? Also mit Schneeraupen, die wir losschicken, den Schnee zusammenschippen lassen und mit Metalldetektoren das Gebiet absuchen zu lassen. Nochmal mit dem, in dem Fall Skilehrer, dieser Kunden zu schauen, wo waren wir überall, ja, diese Strecke zu rekonstruieren, um den Weg einzukreisen und mit einer Finderlohnaktion mit der örtlichen Behörde, da haben wir wirklich alles durchgedacht, um da diesen Ring wieder zu beschaffen, natürlich auch, weil er einen hohen Wert hatte, sodass das für uns auch wirtschaftlich zu rechtfertigen war. Aber natürlich sehen wir auch dieses große emotionale Thema bei unseren Kunden und versuchen da auch wirklich zu helfen, wenn wir können. Das ist etwas besonders Schönes, auch wenn es jetzt mehrere Ausgaben beispielsweise von einem Buch gibt, vielleicht 5 Ausgaben, die im Markt zu finden sein könnten, dann würden wir auch über unser Netzwerk immer versuchen, dem Kunden auch das wieder zur Verfügung zu stellen. Also das gehört auch zu dem Service dazu, zu probieren, den Kunden wirklich so zu stellen, als wäre der Schaden nicht passiert. Das ist natürlich nicht bei allen Gegenständen möglich. Ja, einige sind auch einfach nicht wiederbringlich. Aber manchmal ist das so, dass es etwas Ähnliches gibt. Und das versuchen wir auch über unser Netzwerk dann darzustellen.
Wenn du jetzt so zurückschaust, ich meine, du bist seit 13 Jahren im Kunstbereich, 13 Jahre in der Kunstversicherung. Was würdest du sagen, was waren somit die ungewöhnlichsten Dinge, die dir vielleicht begegnet sind in den letzten Jahren, wo du selbst gesagt hast, wow, okay, das hatten wir so bis jetzt noch nicht und das hat euch irgendwie vor besondere Herausforderungen gestellt oder irgendwo einen besonderen Einblick gewährt in eine Welt, die du so auch noch nicht kanntest?
Es gibt jetzt wenige Dinge, die mich noch so ganz kalt treffen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr der Fall. Einblicke, würde ich denken, das ist, wenn man sieht, mit welcher Leidenschaft bestimmte Dinge gesammelt werden, auch mit welcher teilweise Ständigkeit bestimmte Dinge erschlossen werden. Also beispielsweise, wenn Menschen über Jahrzehnte Dingen hinterherjagen, um ihre Sammlung zu vervollständigen und man eine Sammlung sieht, die es vielleicht so im Museum nie geben würde, ja, weil jemand wirklich sein Leben dem Sammeln dieser Kunst gewidmet hat und wirklich alles versucht hat zu bekommen, was es da irgendwie gibt. Das ist etwas, was mich persönlich doch immer noch sehr begeistert. Also dieses extreme Sammeln. Und dann natürlich auch, wenn man besonders große Sammlungen sieht oder auch sehr außergewöhnliche Sammlungen sieht, also riesige Sammlungen von Weinen zum Beispiel, also wirklich für viele, viele Millionen Beträge Menschen eine sammeln als Beispiel, was ja sehr außergewöhnlich ist, weil man könnte ihn ja auch trinken. Aber das also wirklich ja mit einer großen Passion betrieben wird oder große Schmucksammlungen, wo jemand eine große Leidenschaft für etwas hat und sich mit jedem kleinen Detail auskennt, auch bei Uhren. Also das ist eher dieses Detailwissen, dieses passionierte wirklich hinterhergehen, jeden Aspekt betrachten, alles bekommen zu wollen. Das finde ich hochspannend.
Was würdest du aber sagen, wohin entwickelt sich der Kunstversicherungsmarkt deiner Einschätzung nach in den nächsten vielleicht 10 Jahren? Wir haben jetzt über Erlebnisse auch gesprochen. Wird das versicherbare Objekt vielleicht eher in den Hintergrund treten? Weil es geht ja dann doch auf, was kann man überhaupt vererben vielleicht? Oder bleibt am Schluss dann doch das materielle Stück der materielle Wert über?
Ja, wir haben ja alle keine Kristallkugel. Also das Materielle ist das, was wir versichern und typischerweise, und das denke ich, wird auch so bleiben. Und die Frage ist natürlich ab und zu, ob vielleicht das eine oder andere nochmal wiederkommt. Also ob man vielleicht in einer digitaleren Welt das Unikat anders schätzt, könnte ich mir vorstellen. Also vielleicht ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, um bestimmte Antiquitäten zu erwerben, die sich aktuell keiner großen Beliebtheit erfreuen. Also so etwas kann ich mir durchaus vorstellen, dass da das ein oder andere, was vielleicht eine große handwerkliche Geschicklichkeit erfordert hat oder was wirklich, ja, was einmalig ist, also was im Moment vielleicht so ganz out ist, aber was man vielleicht in 15 Jahren ganz spannend finden wird und denken wird, oh, das gab es früher und oh, das haben wir jetzt so wiederentdeckt. Und dass man dann auf einmal wieder irgendwelche Jugendstil-Lampen neben den Designobjekten in den Wohnungen findet.
Wenn du so zurückblickst auf die letzten Jahre, auf deine Tätigkeit, was würdest du sagen, was hat die Arbeit vielleicht auch mit dir gemacht, durch die Einblicke, die du gewonnen hast?
Also ich empfinde das, was ich tun darf, als ein großes Privileg und eine unfassbare Bereicherung. Weil als Teil eines wunderschönen Marktes, der sich mit spannenden Dingen beschäftigt, ja, Einblicke bekomme, Zugänge habe, die vielleicht andere Menschen so nicht bekommen. Also ich darf in Privatsammlungen, in Privathaushalten sein, die nicht jedem zugänglich sind. Das ist eine große Bereicherung. Und auch die Rolle, die man häufig einnehmen darf, ist eine besondere. Vielleicht möchte man der Nachbarin oder der Schwester nicht unbedingt erzählen, was man hat, weil das zu Neid führen kann. Und mir darf man es aber erzählen. Ich freue mich mit und ich kümmere mich auch noch darum, dass es gut abgesichert ist. Also man nimmt eine sehr schöne Rolle meines Erachtens ein. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, man erweitert doch immer wieder seinen Horizont und lernt dazu und versucht, die Deckung so zu gestalten, dass sie für den Kunden viel Sinn macht und für die Gesellschaft Sinn macht. Und diese Schnittmenge immer wieder zu bauen, erfüllt mich einfach mit großer Freude. Also das ist irgendwie mein Ding.
Kunst versichern heißt nicht nur Werte einschätzen, sondern vor allem auch Menschen verstehen. Jana-Lena Beierle, Underwriterin Art und Private Clients bei Hiscox, war unsere heutige Gesprächspartnerin in dieser Folge von Kunstblick.
Hiscox bleibt dabei ein besonderer Player am Kunstmarkt. Klein genug für individuelle Lösungen, groß genug für internationale Expertisen und überraschend nah an den Sammlerinnen und Sammlern, deren Leidenschaft sie täglich absichert.
Seit 2008 vergibt Hiscox zudem einen Kunstpreis gemeinsam mit der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Die Idee ist dabei, jungen Kunstschaffenden eine Bühne zu geben, sie zu fördern und sie mit jenen Menschen zu vernetzen, die für ihre Zukunft hilfreich sein können. Mehr über den Kunstpreis findet ihr auf hiscox.de.
Diese Kunstblickfolge ist auch in Kooperation mit Hiscox entstanden. Wenn sie euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Podcast und schreibt uns, welche Sammlungswelten wir als nächstes erkunden sollen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen Andreas Maurer und Sascha Worch.